Mit der einsetzenden Verfolgung aus politischen oder rassistischen Gründen um 1933 verließen Menschen aus Abscheu vor der nationalsozialistischen Diktatur das Deutsche Reich. Einige versuchten dabei über den Rundfunk zu wirken. Sie hofften, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland mit Hilfe des Radios zu stärken. So wurde gerade aus Kreisen des deutschsprachigen Exils ein vielfältiger Radiodienst gegen Deutschland aufgebaut. Die staatlichen deutschen Stellen hielten die Sender für gefährlich. Das zeigen Urteile über das Abhören feindlicher Sender. Mit der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen wurde das Abhören von Feindsendern ab 1939 mit drakonischen Strafen belegt. Die Verordnung trat am 1. September 1939 in Kraft und sollte jegliche Opposition ausschalten. Verboten war das Hören aller ausländischer Sender. Wer deren Nachrichten weiterverbreitete, dem drohte die Todesstrafe. Vor 75 Jahren wurde das erste Todesurteil gesprochen.
Als das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg vorbereitet hat, von Regierungsseite, wurden natürlich auch alle möglichen Maßnahmen erwogen, die das deutsche Volk einstimmen sollten auf den kommenden Krieg. Und vor allen Dingen mussten alle Störfaktoren ausgeschaltet werden. Wenn ein Krieg passiert, gibt es immer zwei Parteien. Und man wollte also vermeiden, dass die Deutschen Informationen beziehen von der falschen Seite. Und Informationen beziehen konnte man damals eigentlich nur über den Rundfunk. Das war das Medium an sich, wo man halt über die Reichsgrenzen hinaus hören konnte. Denn das Pressewesen war ja schon lange gleichgeschaltet. Also hat mit Kriegsbeginn in diesem Paket von Verordnungen, die die Regierung erlässt, um diesen Krieg sicherzustellen und in Ruhe durchführen zu können, die Rundfunkverordnung einen ganz prominenten Platz eingenommen. Sie wurde auch direkt am 1. September 1939 mit Kriegsbeginn in Kraft gesetzt und gilt sofort. Selbst die Gerichte sind zunächst überrascht, weil es eine Vorgängerregelung gibt, die bei weitem nicht solche drastischen Strafen auswarf. Aber man hat jetzt diese Verordnung, die es vorher schon gibt, die in der Heimtücke-Verordnung, in der sogenannten verborgen ist, spezifiziert eben auf den Rundfunk. Und die Rundfunkverordnung ist dann zeichnet sich durch genau die gleiche negative Qualität aus, wenn man das so bezeichnen möchte, wie die vielen Verordnungen, die ebenfalls mit Kriegsbeginn erlassen werden, um die Wirtschaft zu sichern zum Beispiel. Das heißt, die bekommt eine ganz kurze Präambel, wo gesagt wird, worum es eigentlich geht. Dass der Gegner also im Krieg auch mit anderen Mitteln kämpft, eben an der Front, im Äther und so weiter wird das bezeichnet. Und es gibt dann nur zwei Paragraphen, die bestimmte Dinge unter Strafe stellen. Die sind kurz und knapp formuliert, sodass der Richter sehr gut Bescheid weiß, was er dort anwenden muss. Und diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Und dass die Informationsmöglichkeiten für den durchschnittlichen Deutschen ja im Vergleich zu heute absolut überschaubar gewesen sind. Was gibt es denn? Printmedien, die bei Zeiten gleichgeschaltet sind. Es gibt den Rundfunk, der sich nicht gleichschalten lässt, in Deutschland schon. Aber es lässt sich nicht verhindern, dass man Auslandssender hört. Denn viele Deutsche haben Radios erworben. Bis Kriegsbeginn ist das völlig legal, sich mehrere oder mehr Röhrenradios zu beschaffen. Manche Leute haben ganz viel Geld reingesteckt. Zwei Monatslöhne im Vergleich kostete ein gutes Radio damals. Das war also eine richtige Kapitalanlage. Und mit diesen Radios konnte man Sender der ganzen Welt hören. Die sind legal erworben worden, die konnte man kaufen. Und jetzt kommt plötzlich der Krieg mit diesen neuen Voraussetzungen. Und man darf das Gerät, was man noch im August 1939 erworben hat, im September 1939 eigentlich gar nicht mehr benutzen, außer um deutsche Sender zu hören. Diese eingeschränkten Radiogeräte, die Goebbels-Schnauze, der Volksempfänger und so weiter, die werden ja erst während des Krieges zu diesen Mitteln und Methoden selbstverständlich. Und was gab es noch als letztes Medium? Das Kino. Fernsehen ist überhaupt noch nicht verbreitet, steckt ja absolut in den Kinderschuhen. Also gehen die Leute ins Kino und werden dann infiltriert durch das, was in der Wochenschau läuft vor dem Hauptfilm. Aber das ist ja NS-Propaganda. Das heißt, tatsächlich das einzige Medium, wo man fast ungefiltert erfährt, wie das Ausland denkt und was das Ausland weiß, ist der Rundfunk. Und deswegen ist diese Verordnung so wichtig, beziehungsweise die Anwendung dieser Verordnung. Denn wir haben das Glück in Halle, die kompletten Akten des Sondergerichtes Halle aus dem Krieg noch zu haben. Es ist noch fast alles da, sodass man wirklich ganz genau sagen kann, wie viele Fälle waren das überhaupt. Und wir können in ganz vielen Fällen sehen, wer da, warum verurteilt worden ist. Und da sieht man eben man kann diese Aussagen treffen. Es ist die komplette Bandbreite. Es sind nicht nur die Kommunisten oder potenzielle Widerständler, sondern es sind solche Leute wie diese Weinhändlerin, die aus solchen Gründen verurteilt werden. Es sind Menschen dabei, die durch völligen Zufall einer Denunziation anheimfallen. Es gibt die böswilligen Geschichten, es gibt die Ehefrauen, die ihren Mann loswerden wollen und ein probates Mittel ist, zur Polizei zu gehen und den Mann anzuzeigen, weil er permanent die falschen Sender hört und dann ist er eben weg. Dann ist es freie Bahn. Da gibt es tatsächlich mehrere Fälle. Das ist gar kein Ausnahmefall. Und man sieht also diese große Bandbreite und man sieht genauso, welche Möglichkeiten ein Gericht hatte, so eine Verordnung anzuwenden. Es gibt von einer absoluten milden Bestrafung für den genau den gleichen Sachverhalt das Gegenstück dazu, dass eine andere Person, die auch nicht mehr getan hat, der auch bloß einmal ausländische Sender hörend nachzuweisen war, der aber einen anderen politischen Hintergrund hat und ein anderes soziales Umfeld, exorbitant härter bestraft wird als der vorhergehende Fall. Und das ist schon ganz wichtig auch, weil man ja auch schaut, wie funktioniert die Justiz in so einem Staat. Er ist ja nicht unabhängig und das ist keine rechtsstaatliche Justiz, sondern sie ist ein Teil der Staatspolitik und sie setzt das durch, was der Staat will. Und es gibt keine unabhängige Möglichkeit. Wenn du da dran bist, dann bist du da dran. Und die werfen genau das Urteil aus, was der Staat möchte. Und nicht, was irgendein Gesetzbuch vielleicht in der Zeit vor dem Krieg noch für Möglichkeiten aufgemacht hat.
Soweit Michael Fiebig, Leiter der Gedenkstätte Roter Ochse hier in Halle. Knapp 100 Strafverfahren mit 114 Angeklagten wurden am Sondergericht in Halle verhandelt. Problematisch für die NS-Machthaber war nicht nur die Tatsache, dass ausländische Rundfunksendungen das staatliche Meinungsmonopol angriffen. Groß war auch die Angst vor den Gerüchten, die daraus entstehen. Diese galten dem Regime als unkontrollierbar und wurden deswegen als hohes Bedrohungspotenzial eingeschätzt. Die nationalsozialistische Propaganda bediente sich mehrerer Mittel, um die Deutschen an das Verbot zu erinnern. Es wurden Anhänger für den Senderwahlknopf ausgeteilt mit dem Vermerk: Denke dran, das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet. Aber auch ein Brettspiel namens Radiosendespiel kam zum Einsatz. Fiel ein Spieler auf einen Feindsender, musste er eine Geldstrafe zahlen und an die Startposition zurückkehren. Auf Seiten der ausländischen Sender wurde das Verbot ebenfalls ernst genommen. Bitte Vorsicht beim Abhören, sagte die BBC noch im September 1944 in einer Sendung für Arbeiter durch.
Hier ist unser Arbeiterprogramm. Bitte Vorsicht beim Abhören.
Das eine Ende der ersten Wickelung geht zur Antenne, das andere zur Erde. Jetzt die zweite Wickelung. Wir verbinden beide Enden mit den Kontakten, an denen im Volksempfänger oder Kleinempfänger die Mittelwellenspule angeschlossen ist.
Deutsche Hörer, was ich euch aus der Ferne zu sagen hatte, das haben euch andere Münder zuvor überliefert. Diesmal hört ihr meine eigene Stimme. Es ist die Stimme eines Freundes. Eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird, als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat.
Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne. Deine Lilli Marlene.
Deutsche Männer und Frauen des werktätigen Volkes, deutsche Jugend, unser ganzes Volk steht jetzt vor einer sehr ernsten und folgenschweren Entscheidung. Wir alle sind vor die Frage gestellt, ob Deutschland in diesem von Hitler profitierten Kriege untergehen oder ob wir durch die Vernichtung Hitlers dem Kriege ein Ende machen und uns dadurch vor dem Untergang retten wollen.
Bitte Vorsicht beim Abhören.
Hitler will weiterkämpfen, bis zum letzten Deutschen. Deutsche Arbeiter müssen wählen, für Hitler sterben oder für Deutschland leben.
Im Laufe dieser Sendung spricht ein deutscher Kriegsgefangener. Zunächst Gordon Walker.
Schon immer, seitdem das Kriegsglück sich unwiderruflich gegen die Nazis gekehrt hat, haben Sie davon gesprochen, dass Sie durch Aufgabe von Raum Zeit gewinnen. Jetzt bereiten sich die Nazis darauf vor, den Krieg auf deutschem Boden fortzuführen. Und noch immer reden Sie von Zeitgewinn. Gebt uns etwas mehr Zeit, sagt Goebbels, und wir werden die materielle Überlegenheit wiedergewinnen, die wir zeitweise verloren haben. Also Zeitgewinn, selbst um den Preis der Zerstörung Deutschlands.
Eine kleine Collage aus Exilsendern zur Zeit und gegen den Nationalsozialismus war das. Die, die diese Sender hörten, mussten mit Strafverfolgung rechnen. Diese Verfolgung begann bereits in den ersten Kriegsmonaten. Zu Abschreckzwecken sollten die Gerichtsentscheide in der Presse veröffentlicht werden. Die ersten mehrmonatigen Gefängnisstrafen waren jedoch nach Goebbels Meinung zu mild und kaum in der Lage, eine einschüchternde Wirkung mit sich zu bringen. Es folgten deswegen härtere Urteile. Im April 1940 ergingen beispielsweise in Magdeburg und Nürnberg 5- bis 10-jährige Zuchthausstrafen. Das Nürnberger Sondergericht sprach ein Jahr später, 1941, eines der ersten Todesurteile aus. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, er habe ausländische, meist von jüdischen Emigranten inspirierte Rundfunksendungen abgehört und daraus Schmähschriften gegen den Führer und andere führende Persönlichkeiten des Staates sowie gegen die Wehrmacht verfasst. Wir hören Michael Fiebig über ein Beispiel eines Urteils in Halle, ein Urteil gegen Karl Lebentrau.
Bei Lebentrau kamen damals mehrere Geschichten zusammen sozusagen. Der war unter seinen Arbeitskollegen auch verschrien als einer, der das nicht mitmacht, was die Nazis da verkünden. Und der auch skeptisch dem gegenüberstand allen möglichen Äußerungen, die von aus dem Rundfunk kamen oder die in der Zeitung standen. Und da soll sich einmal ziemlich abfällig geäußert haben, glaube ich, über so eine Nazi-Symbolik, einen Dolch, den da jemand mit sich rumtrug. Ein Kollege, glaube ich, ist es gewesen. Und das wurde also weitergetragen per Denunziation und dass der also relativ freizügig zugegeben hat, zunächst vor seinen Arbeitskollegen und dann auch vor Gericht, dass er sich selbstverständlich umhört bei ausländischen Radiosendern, was eigentlich im Krieg los ist und was auf den Kriegsschauplätzen tatsächlich passiert, weil er vielen Äußerungen der Regierung nicht mehr glaubt. Das ist so ähnlich überraschend gewesen für die wie bei Küttner, der das auch sehr offensiv macht und bei diversen anderen Angeklagten, die einen kommunistischen Hintergrund haben. Den Fall Lebentrau haben wir deswegen auch etwas exemplarisch mit ausgewählt, weil man hier besonders gut sehen kann, wie die Absicherung funktioniert zwischen politischer Polizei, also Gestapo, und Justiz. Es ist also überall immer ein doppelter Boden eingebaut. Die Polizei hatte nebenbei die Aufgabe, die Justiz zu überwachen und umgedreht passierte das genauso. Und in den Dokumenten oder in den Unterlagen solcher Gerichte findet man dann so ganz einfache Dokumente, die das Prozedere sehr gut nachvollziehen lassen. Lebentrau wird, nachdem er in zwei unabhängigen Sachen denunziert ist, von der Gestapo verhaftet. Die Polizei führt die Vernehmung natürlich, weil das Rundfunkhören natürlich ein politischer Straftatbestand ist und sowas klärt nicht die Kripo auf, sondern das macht die Gestapo selber. Dann wird ein Abschlussbericht gefertigt und dann muss man in diese klassische Justizbahn einschwenken. Das heißt, es muss erstmal ein Haftbefehl her, das muss ein Amtsrichter machen. Er wird dem Amtsgericht Halle vorgeführt zur Abfertigung des Haftbefehls, das macht man alles. Und da die Polizei auf absolut Nummer sicher gehen möchte, dass diese Person, die sie jetzt in der Mangel hatten, auch tatsächlich bestraft wird, bauen Sie da also einen doppelten Boden ein. Es gibt einen sogenannten Rücküberstellungsantrag. Das ist ein einfaches Blatt Papier, was die ausfüllen und dem Richter mitgeben. Und wenn der diesen Rücküberstellungsantrag sieht, der Amtsrichter, dann weiß er schon mal, was von ihm verlangt wird. Der Rücküberstellungsantrag hat zwei Ziele. Zum einen, wenn der Amtsrichter meint, da ist nichts vorgefallen und er muss da keinen Haftbefehl verkünden, dann muss er den Verurteilten er muss ihn an die Polizei zurückgeben und dann hat die Justiz keine Möglichkeit mehr, irgendeine Kontrolle über diesen Verhafteten zu haben. Die können also nichts tun, wenn die Polizei sagt, wir behalten den trotzdem, wir stecken den eben ohne Urteil ins Konzentrationslager, dann kann die Justiz dagegen nichts tun. Und der zweite Aspekt dieser Geschichte ist, wenn ein Urteil gefällt worden ist, eine Person die Strafe verbüßt hat, dann müssen die kurz vor Haftentlassung, die jetzt anstünde theoretisch, die Polizei benachrichtigen, dass jetzt diese Haftentlassung bevorsteht. Und dann sagt die Polizei, wie es weitergehen soll. Ob sie ihn übernehmen wollen, um ihn in ein Konzentrationslager zu stecken, oder ob sie ihn nicht haben wollen und er in sogenannter Überhaft im Gefängnis bleibt. Und das hieß dann Festhalten des Gefangenen bis zum Kriegsende. Die Strafe hätte dann begonnen am ersten Tag des Friedens. Das heißt, wenn jemand 1940 verurteilt wird und 5 Jahre Zuchthaus bekommt, oder 4 Jahre, ganz egal, unabhängig davon, bleibt er in Haft bis zum Tag, an dem Hitler den Krieg gewinnt. Das war der Plan. Und am ersten Tag des Friedens, dann erst hätte die Strafverbüßung begonnen. Alles, was man vorher im Gefängnis gesessen hat, war nur Arbeitseinsatz im Bereich der Justiz. Das beinhaltet diese sogenannte Kriegstäterverordnung auch. Und im Falle von Lebendorf kann man das sehr genau nachvollziehen, weil die Unterlagen alle vorhanden sind, dieser Rücküberstellungsantrag, die Reaktion darauf bei der Justiz. Hier ist es bloß nicht mehr nötig, weil die Strafe, die Lebendorf bekam, so hoch war, dass er bei Kriegsende immer noch an der Strafe sozusagen absetzt und eine Rücküberstellung gar kein Thema gewesen ist.